ARD.
Begleitetes Trinken abschaffen. Kommt ein Alkoholverbot für Jugendliche?
Sommerpause in Berlin, aber nicht für alle. Bundeskanzler Merz spricht von Durcharbeiten.
Drehkreuz gegen Massentourismus. In Südtirol sollten Touristen für einen beliebten Wanderweg Eintritt zahlen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen am Montag, 14. Juli. Wir sind Julia Barth und Moritz Zachow und ich nutze die Gelegenheit direkt, um dir nochmal zum Geburtstag zu gratulieren. Oh. Du hast ja am Wochenende gefeiert. Happy Birthday, Julia.
Ja, ganz lieben Dank und guten Morgen. Mit anderen Worten, ich weiß, wann ich das letzte Mal Alkohol getrunken habe. Als ich unser erstes Thema heute vorbereitet habe, habe ich aber festgestellt, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, wann ich das erste Mal in meinem Leben Alkohol getrunken habe. Ich glaube tatsächlich, dass meine Eltern irgendwann mal gesagt haben, ach, wenn du magst, dann dürftest du ja jetzt mal ein Schlückchen trinken und dass ich als Jugendliche deren trockene Weißweine, die ich heute selber sehr mag, ganz furchtbar fand. Hat mir alles überhaupt nicht geschmeckt.
Ich habe das erste Mal Bierschaum probiert. Das war, glaube ich, sehr schlau von meinen Eltern, weil der schmeckt furchtbar bitter. Ja, dann haben deine Eltern das vermutlich ja so gemacht, wie es das Gesetz erlaubt. Denn wenn Eltern dabei sind, dann dürfen Jugendliche schon mit 14 Jahren mal probieren. Denn sonst sind Bier und Wein ja eigentlich erst ab 16 erlaubt. Und das nennt sich dann ab 14 begleitetes Trinken. Und das gibt's auch schon seit 1952, dieses Konzept.
Ja, mehr als 70 Jahre. Das fand ich irgendwie faszinierend. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass es inzwischen mehr und mehr Kritik an dem Gesetz gibt. Weil viele sagen, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Alkohol ist immer schädlich, gerade für Jugendliche. Das begleitete Trinken ab 14 sollte deshalb verboten werden.
Ja, die bayerische Landesregierung hat dazu gerade eine Initiative im Bundesrat eingebracht. Darüber beraten jetzt Fachpolitiker in den Ausschüssen. Es ist also noch gar nicht klar, ob das Verbot überhaupt so kommt. Aber Bayern ist mit diesem Vorschlag nicht alleine. Auch die Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen, die fände das richtig. Oder auch der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck. Ja, den kennen ja viele von euch vielleicht noch als Experten aus der Corona-Pandemie. Er sagt, Alkohol wird eben nicht weniger schädlich, nur weil die Erwachsenen dabei sitzen.
Ja, und das trifft es ziemlich auf den Punkt. Aber irgendwann hat sich ja mal jemand was dabei gedacht. Deshalb wollen wir jetzt mal durchgehen, was gegen und was vielleicht aber auch für diese Regelung spricht, die laut Umfragen übrigens eine Mehrheit der Menschen in Deutschland nicht gut findet. Auch die Stimmen hier sind auf jeden Fall eindeutig dagegen.
Was, ab 14 ist es schon? Okay, finde ich sehr früh.
Also 14-Jährige dürfen noch nicht trinken, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das ist noch viel zu jung.
Also ich finde, das 14 ist zu jung. Egal, ob oder ob nicht die Eltern das erlauben, finde ich zu jung.
Und das ist inzwischen halt auch wissenschaftlich erwiesen. Alkohol ist ja ein Zellgift, wissen wir alle, und für niemanden von uns gut. Das ist ganz egal, wie alt wir sind. Für jüngere Menschen ist er aber besonders gefährlich, weil sich ihre Zellen noch im Wachstum befinden. Und Alkohol kann da dann zum Beispiel Hirnschäden auslösen oder auch andere Organe kaputt machen. Das sagen Experten, und das ist für viele, die den Vorstoß aus Bayern politisch unterstützen, auch eins der Hauptargumente gegen das begleitete Trinken.
Wissenschaftler sagen nämlich auch, je später man mit dem Konsum von Alkohol überhaupt erst anfängt, desto besser. Man bekommt dann weniger wahrscheinlich Suchtprobleme und auch weniger wahrscheinlich diese Hirnschäden, von denen du gerade gesprochen hast.
Das Problem ist halt, Alkohol ist bei uns inzwischen ja wirklich ziemlich selbstverständlich geworden. Kerstin hat das im Radio bei den Kollegen von WDR 2 so auf den Punkt gebracht.
Alkohol ist die einzige Droge, für die man sich rechtfertigen muss in unserer Gesellschaft, wenn man sie nicht konsumiert. Wir müssen aufhören zu glauben, dass das einfach dazugehört.
Ja, da sagt sie was. Weil es aber eben gesellschaftlich so ist, wie es ist, war die Idee von denen, die diese Regelung eingeführt haben, besser. Junge Menschen werden da behutsam rangeführt und trinken im geschützten Raum, lernen so vielleicht auch eher, dass man auch verantwortungsvoll mit Alkohol umgehen kann, sprich weniger exzessiv. Und dieser junge Mann hier, der hört sich so an, als ob er das auch ganz gut fände.
Ja, das war in so einem Festzelt und dann habe ich gemerkt, ist ganz lecker, weil das war ein Mischgetränk. Dann habe ich immer mehr getrunken und irgendwann habe ich gemerkt, das knallt im Kopf und hat dann ja aufgehört. Man sollte schon mit den Eltern die Erfahrungen machen, weil wenn man zu viel trinkt, dann kann es ja auch in die Hose gehen. Und dann hat man keine Eltern, die auf einen aufpassen.
Ja, also auch da wieder Jugendliche, die kommen ja eh mit Alkohol in Berührung und da ist es dann eben besser, sie machen es erlaubt mit den Eltern als heimlich ohne Aufsicht, wobei sie das ja auch sowieso machen. Ich meine, ganz ehrlich, wer hat beim Alkohol schon mit seinen Eltern seine Grenzen ausgetestet? Das haben die meisten wahrscheinlich mit ihren Freunden gemacht. Also es gibt auch viele Experten und auch Politiker, die sagen, Jugendliche werden generell nicht gut genug vor Alkohol geschützt. Auch noch so ein Aspekt. Es gibt zum Beispiel die Forderung, eigentlich bräuchten wir strengere Alterskontrollen oder auch Werbeverbote.
Und es gibt auch Studien, die das begleitete Trinken mal ausgewertet haben. Aus Norwegen oder Australien zum Beispiel kommen die. Und da haben Wissenschaftler festgestellt, wenn Kinder mit ihren Eltern trinken, trinken sie häufiger mehr und das auch später im Leben. Der erhoffte Effekt scheint sich also nicht so ganz einzustellen.
Bei uns in Deutschland trinken Jugendliche im Schnitt übrigens so mit 15 Jahren das erste Mal Alkohol.
Ja, also das ist ja dann unter 16, ne? Wie seht ihr das? Findet ihr es besser, wenn Jugendliche unter 16 Jahren ihre ersten Erfahrungen mit Alkohol gemeinsam mit den Eltern machen? Oder sollte es besser keine Ausnahme für 14- und 15-Jährige geben, weil Alkohol einfach schädlich ist? Da würde uns sehr eure Meinung dazu interessieren. Schickt die uns gerne per WhatsApp oder Mail. Die Kontaktdaten findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Die USA planen offenbar jetzt doch, mehrere Patriot-Flugabwehrsysteme an die Europäische Union zu verkaufen. Das hat der US-Präsident in der Nacht angekündigt. Die EU könne sie dann an die Ukraine liefern. US-Präsident Trump hat von einem Geschäft gesprochen, wie viele Patriot-Systeme verkauft werden. Das hat er aber nicht mitgeteilt. Die Ukraine braucht nach eigenen Angaben 10 solcher Waffensysteme, um massive russische Luftangriffe abwehren zu können.
Im Zollstreit mit den USA wird es von der EU erstmal keine Gegenzölle geben. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat gesagt, man setze bis Anfang August weiter auf Verhandlungen. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz will weiter verhandeln. Die USA haben ja mit 30% Zöllen auf viele Waren aus der EU gedroht.
Und sportlich haben wir noch ein paar Infos für euch. Bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen wissen wir jetzt, dass die deutsche Mannschaft am kommenden Samstag im Viertelfinale auf Frankreich treffen wird. Die Französinnen haben ihr letztes Gruppenspiel gestern nämlich gegen die Niederlande mit 5:2 gewonnen.
Bei den Männern gibt's einen neuen Clubweltmeister und der heißt FC Chelsea. Die Londoner haben Paris Saint-Germain gestern im Finale mit 3:0 besiegt. Und dann gibt's im Tennis noch zwei neue Wimbledon-Champions. Bei den Frauen ist das die Polin Iga Świątek und bei den Männern der Italiener Jannik Sinner. Glückwünsche gehen raus.
Auf jeden Fall. Ja, im politischen Berlin ist jetzt Sommerpause. Könnte man sagen, yeah, 8 Wochen frei. Mhm. Aber natürlich nicht so ganz. Die Politikerinnen und Politiker haben in der kommenden Zeit natürlich trotzdem zu tun. Was genau, das besprechen wir hier. Aber vorher mal die Frage nach deinem Eindruck. Du hast dir ja das ARD-Sommerinterview mit Kanzler Friedrich Merz gestern auch angesehen. Also ich fand, sagen wir mal, sehr neutral und ruhig. Auch wenig erkenntnisreich. Wie hast du das gesehen?
Also ich fand den Kommentar von unserem Kollegen Markus Preis, der hat ja das Interview mit Friedrich Merz geführt, fand ich sehr treffend. Er hat gesagt, Merz war sehr darauf bedacht, den Eindruck zu vermitteln, gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Das habe ich ziemlich genauso empfunden. Er hat sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen, immer wieder gesagt, Leute, die Koalition funktioniert, wir machen unsere Arbeit, alles ist gut. Hat sich da auch nicht auf Diskussionen eingelassen, dass es zwischen Union und SPD jetzt gerade ja am Freitag gekriselt hat, nachdem die Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht nicht geklappt hat.
Ja, stimmt. Bevor Kanzler Merz sein Sommerinterview gegeben hat, da war Bundespräsident Steinmeier beim ZDF im Interview und der hat davon gesprochen, dass er die Koalition schon jetzt für beschädigt hält. Aber das hat Merz eben ganz anders gesehen. Er hat im Interview alles dafür getan, um zu signalisieren, auch wenn wir als Union nicht immer einer Meinung mit unserem Regierungspartner der SPD sind, dann sind wir eine Einheit. Wir sind zwar keine Liebesheirat, aber eine Arbeitsgemeinschaft. So ähnlich hat es Merz formuliert. Und sein Lieblingssatz war aber, öffentlich werde ich mich dazu nicht äußern. Das besprechen wir innerhalb der Bundesregierung.
Wenn wir uns jetzt nochmal erinnern, Friedrich Merz hatte ja zu seinem Amtsantritt im Mai versprochen, ich möchte, dass Sie, also die Menschen in Deutschland, schon im Sommer spüren, hier verändert sich etwas zum Besseren. Jetzt haben wir knapp 70 Tage, die er als Bundeskanzler ist und da hat er im Interview auch nochmal gesagt, wie viel seine Regierung jetzt schon an Gesetzen eingebracht hätte, dass sie genau im Zeitplan sind, alles fertig haben, was sie sich vorgenommen haben bis zum Sommer. Und so wie es aussieht, finden die Menschen im Land auch, dass er einen ganz guten Job macht. Im ARD-Deutschland-Trend sind die Zufriedenheitswerte von Friedrich Merz immerhin um 3 Prozentpunkte gestiegen. Und diese drei Männer hier in Merz' Heimatort Arnsberg im Sauerland, die finden es vor allem super, wie er mit anderen Staatschefs umgeht.
Am Anfang war ich skeptisch. Aber mittlerweile muss ich sagen, außenpolitisch macht er das wahnsinnig gut.
Ja, ich finde, gerade in der Außenpolitik macht er doch eine sehr gute Figur.
Also in der Außenpolitik setzt er genau das um, was er vor der Wahl versprochen hat.
Also ich frage mich ja, ob die drei sich alle irgendwie gegenseitig zugehört haben.
Oder abgesprochen, ja wirklich.
Oder abgesprochen. Ja, wir haben jetzt ja schon gesagt, die Politikerinnen und Politiker haben jetzt zwar 8 Wochen keine Sitzung mehr im Parlament und viele fahren natürlich auch mal in den Urlaub, aber das heißt eben nicht, dass sie die ganze Zeit die Füße hochlegen können. Ganz im Gegenteil, es wird eben weiter an Gesetzen gearbeitet und die Politiker, die wir gewählt haben, die zeigen sich auch verstärkt dann in ihrem Wahlkreis, führen auch mal Bürgergespräche, gehen auf Sommerfeste, wie Friedrich Merz jetzt auf dem Schützenfest in Arnsberg und sie bereiten eben vor, was man dann im Herbst wieder im Parlament diskutiert.
Der Bundeskanzler und seine Ministerinnen und Minister sind eigentlich auch sowieso immer im Dienst und müssen erreichbar sein, auch wenn das Parlament Sommerpause hat. Merz hat im Sommerinterview dazu auch nochmal gesagt, dass seine Regierung eigentlich den ganzen Sommer durcharbeiten wird.
Ganz so streng ist es für einfache Abgeordnete nicht, aber sie wissen grundsätzlich auch, dass es sein könnte, dass sie trotz Sommerpause auch mal nach Berlin kommen müssen. Denn bei so großen Krisen gab es in der Vergangenheit auch schon mal Sondersitzungen des Bundestages.
Genau, ist ja immer mal wieder vorgekommen. Bei der Finanzkrise zum Beispiel oder auch nach der Hochwasserkatastrophe vor 4 Jahren im Ahrtal. Da mussten schnell Hilfen beschlossen werden.
So, ich habe das Gefühl, ich muss den Sommer auch noch ein bisschen durcharbeiten. Bei mir dauert es nämlich noch ein paar Wochen, bis ich mich dann in meinen Urlaub verabschieden darf. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Es geht nämlich mit dem Zug nach Südtirol in die Dolomiten. Habe ich schon sehr viel von gehört und jetzt fahre ich endlich mal hin.
Sehr schön ist es da. Dann hat es dich aber wahrscheinlich besonders gefreut, dass wir heute mal kritisch auf Urlauber schauen, die in die Dolomiten reisen. Also Menschen wie du.
Menschen wie ich, ja. Ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, muss ich sagen, bei der Recherche. Denn mir war überhaupt nicht klar, dass da wirklich so ein Massentourismus herrscht.
Wir haben 500.000 Einwohner und haben aufs letzte Jahr berechnet 37 Millionen Gäste in Südtirol gehabt.
Der Tourismus ist inzwischen wirklich, hat eine Dimension angenommen, wo man sich, ich sage es jetzt einmal ein bisschen überspitzt formuliert, fast im Krieg fühlt.
Boah, ja, meine Güte, da kann ich natürlich verstehen, dass sich die Einheimischen, die zwar auch auf Tourismus angewiesen sind, aber dann auch gar nicht mehr so sehr freuen, weil sie da teilweise so überrannt werden. Wir haben da gerade Josef Oberhofer und Claudia Pleigner vom Heimatpflegeverband Südtirol gehört.
Du bleibst ja immerhin ein paar Tage und fährst auch noch mit dem Zug hin. Die Einheimischen ärgern sich aber vor allem über Tagestouristen, die nur für so ein schnelles Selfie am besten noch mit dem Auto die Berge hochbrausen, die Natur platt trampeln und nach dem Foto dann auch direkt wieder weg sind.
Es gibt ja diesen nicht gerade freundlichen, aber treffenden Spruch, Bergsport ist Motorsport. Die meisten fahren eben mit dem Auto an den Ausgangspunkt noch. Nur heute sind wir in einer Situation, wo wir diese Entwicklung, wir als Alpenverein, überhaupt nicht mehr steuern können.
Ja, und über so Tagestouristen freut sich jemand wie Thomas Gesell, der mal beim Deutschen Alpenverein gearbeitet hat, eben nicht. Die lassen nämlich auch viel weniger Geld da und davon haben die Einheimischen dann eben auch nicht so viel.
Um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, haben Landwirte in den Dolomiten nun vergangene Woche 2 Drehkreuze installiert, um symbolisch gegen die vielen Touristen zu protestieren. So ein bisschen sieht das aus wie die Dinger, die man vom Skilift kennt. Mhm. Und wir haben ja auch so ein Foto liegen, darauf sieht man super schönes Bergpanorama des Berges Sechada und ein schmaler Trampelpfad da noch dahinter. Und davor sind dann aber Zäune und eben eines dieser Drehkreuze, das den Weg dann zum Fotospot versperrt, um über den Weg dann einen Blick auf die Geißlerspitzen zu bekommen. Das ist so eine Berggruppe. Und der Landwirt, der hat auch etwas Eintritt verlangt, aber er wollte eben wohl nur auf den Übertourismus aufmerksam machen, weil selbst Touristen richtig weit anreisen, nur um dann schnell mal ein Foto zu machen. Unsere Kollegen vom ORF in Österreich haben da mal mit den Touris gesprochen.
Meine Freunde waren schon hier und haben geschwärmt. Jetzt will ich hier auch Fotos machen.
Ich hörte von vielen Südkoreanern, dass sie hier waren. Jetzt habe ich es mit meiner Frau auch geschafft. Es ist wunderschön.
Ja, wunderschön und auch sehr fotogen, aber für Landwirte eben nicht mehr ganz so schön, wenn in der Hochsaison dann am Tag bis zu 6000 Menschen über die Alm laufen.
Oh Gott, und ich bin dann einer davon. Also den Tourismus braucht Südtirol auch weiterhin. Das ist einfach ein riesiger Wirtschaftsfaktor, so viel ist mal klar. Aber es soll eben was gegen den Tourismus unternommen werden, der die Natur platt trampelt, nur um dann mal schnell ein schönes Selfie für Social Media zu machen. Und deswegen wurden die Parkgebühren teilweise richtig erhöht. Am Prager See zum Beispiel in Südtirol, da zahlen Autofahrer 40 Euro fürs Parken. Und wer zu Fuß oder mit dem Rad kommt, zahlt dann eben nichts. Und das hat auch sogar schon geholfen, sagt der zuständige Bürgermeister.
Die Region will auch mehr auf Busse setzen, denn Es gibt einfach zu viele, die mit dem Auto kommen, haben wir ja gerade schon gehört. Und dann im Zweifel auch ohne Genehmigung auf irgendwelche Almen fahren. Auf die Seiseralm zum Beispiel, die ist ja auch ein sehr, sehr beliebter Spot da in Südtirol. Da sollen ab dem kommenden Jahr Kameras die Autonummernschilder registrieren und Strafzettel verschicken, wenn jemand ohne Genehmigung darum fährt.
Ja, also ich nehme die Dinge für meinen Urlaub auf jeden Fall zu Herzen. Ich setze auf Busse, nehme natürlich meinen Müll mit. Finde ich auch, geht immer gar nicht, wenn das irgendwo rumfliegt. Und ich freue mich aber jetzt auch schon mal auf ein bisschen Bergpanorama, muss ich ganz ehrlich sagen. Hoffentlich dann natürlich ohne 37 Millionen andere Touristen.
Ja, das hoffe ich für dich auch. Erstmal bleibst du aber noch ein bisschen hier bei mir, bist nicht in den Ferien. Und wir beide sind morgen wieder für euch da.
Habt einen tollen Tag, macht's gut, bis dahin. Ciao.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.